Am Sonntag, den 28.04.2024, fand in der Zoom-Erlebniswelt der Tag des Artenschutzes statt. Bei dieser Veranstaltung geht es darum, den Artenschutz ganz gezielt in den Mittelpunkt zu stellen und die Besucherinnen und den Besuchern an vielen Infoständen die Wichtigkeit und die Bedeutung des Themas näher zu bringen. Wir sind in der heutigen XL-Folge in allen drei Erlebniswelten unterwegs und besuchen ein paar dieser Infostände, probieren ein paar Sachen aus und kommen mit vielen Menschen zu dem Thema Artenschutz ins Gespräch. Sie hören Rangezoomt, Ihren Podcast aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Dann begrüße ich Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Rangezoomt, Ihrem Podcast aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und heute sind wir mal quasi so richtig live im Feld, denn am heutigen Sonntag, an dem wir aufzeichnen, das kann man ja sagen, ist in der Zoom-Erlebniswelt Tag des Artenschutzes. Und das feiert man mit einer Veranstaltung oder begeht man mit einer Veranstaltung. Und wenn es darum geht, muss natürlich das Team rund ums Veranstaltungsmanagement ran. Und ich freue mich, dass Nicole Daschner heute wieder da ist. Nicole, hallo.
Ja, hallo.
Sag mal, ich gucke mir ja gleich hier noch einiges an und bin auch verabredet mit dem einen oder der anderen hier. Aber erzähl mir mal ein bisschen was zu der Veranstaltung an sich, Tag des Artenschutzes. Also das ist dann eure Aufgabe, das irgendwie zu konzipieren?
Ja, genau. Also am Tag des Artenschutzes dreht sich hier natürlich alles um das Thema Artenschutz, wie der Name ja auch schon sagt. Und natürlich auch um die bedrohten Tierarten. Und da haben wir hier auch einige in der Zoom-Erlebniswelt. Wir haben jetzt den ganzen Tag so konzipiert, dass an ganz vielen Stationen die Leute die Möglichkeit haben, hier auch Mitmachstationen vorzufinden. Wir versuchen auf spielerische Art und Weise den Besuchern das Thema Artenschutz näher zu bringen.
Okay, jetzt lass uns mal, ich meine, die Leute können es ja leider nicht sehen, das ist ja der Nachteil beim Podcast, außer sie waren da oder kommen vielleicht im nächsten Jahr. Was habt ihr hier so alles vorbereitet? Also was erwartet mich auch gleich, wenn ich hier durchs Gelände gehe? Wir sind jetzt in der Nähe des Grimberger Hofs, also ziemlich genau. Am Eingang.
Ja.
Was habt ihr für uns vorbereitet?
Okay, genau. Du hast ja recht. Wir sind hier direkt im Bauernhofgarten, direkt in der Nähe vom Grimberger Bauernhof. Dort haben wir einen Blick auf den Stand unserer Zoologie. Die beschäftigen sich mit den heimischen Haustierarten, weil nicht nur Tierarten ganz weit weg, sondern auch direkt bei uns vor der Haustür sind die Tiere stark bedroht. Dann geht man weiter auf dem Vorplatz, findet man unsere Partner. Dort steht die AOK und Westenergie und bieten halt auch Mitmachstationen an. Unter anderem auch ganz beliebt das Kinderschminken.
Okay.
In Asien haben wir das EASA Artenschutzprojekt, was vorgestellt wird. Zudem auch noch einen ganz spannenden Film bei unseren Orang-Utans. Da hat man vielleicht auch mal die Möglichkeit, einen Einblick zu bekommen. Was machen die Orang-Utans? Was ist Medical Training? Wie wird mit den Orang-Utans gearbeitet? Was steckt dahinter, hinter der Arbeit der Tierpfleger? Weiterhin in Afrika hat man weitere Stände, zum Beispiel einen Straußenei-Belastungstest, den man mitmachen kann. Oder ganz wichtig, das Pinguinrennen. Da muss ich einmal ganz dringend darauf hinweisen, weil bei dem Pinguinrennen wird heute etwas verlost. Eine Erlebnisexpedition für 4 Personen inklusive Pinguinfütterung.
Cool.
In Alaska wartet die rollende Waldschule. Und wir haben die Möglichkeit, an den Mikroskopen mal direkt unter die Lupe zu schauen und mal ein Eisbärhaar unter die Lupe zu nehmen.
Okay, das sind alles Punkte, die kann ich mir ja dann gleich angucken.
Genau.
Leider musst du ja hier bleiben und ein bisschen arbeiten. Deswegen gleich mal die nächste Frage in dem Zusammenhang. Du hast gesagt, ihr habt Stände aufgebaut und so. Wer betreut das eigentlich? Also hier stehen ja jetzt nicht nur irgendwelche Zelte, sondern wen können die Besucherinnen und Besucher hier so treffen?
Also unsere Zoolotsen sind im Einsatz, die besetzen fast alle Stände. Weiterhin haben wir unsere Partner, also Westenergie und die AOK. Die unterstützen uns da auch sehr tatkräftig. Und die Rollende Waldschule. Das ist auch ein ganz interessantes Projekt. Die ist heute das allererste Mal mit dabei. Und das sind alles Stände, die die Besucher heute erleben können.
Und ein Stand, da, das habe ich schon gehört, der, das ist aber jemand, der auch recht regelmäßig dabei ist, glaube ich.
Nicht
ne?
zu vergessen.
Da macht es ein bisschen Summ-Summ.
Genau. Ja, richtig. Unseren Imka nicht zu vergessen. Genau, der ist hier schon alteingesessen. Der ist sehr häufig sogar bei uns zu Gast. Der hat sein eigenes Bienenvolk mit im Gepäck und präsentiert natürlich auch seinen selbst mitgebrachten und selbst produzierten Honig.
Ja, den werde ich dann auch probieren, glaube ich.
Ne? Der ist sehr lecker.
Da führt da kein Weg dran vorbei.
Genau.
Nicole, wie viele Stände insgesamt, kann man das sagen, wie viele heute hier?
Also 11 Stände haben wir mit unseren Zoologen besetzt und mit unserer Zoologie plus die beiden Partnerstände, macht summa summarum 13.
Wunderbar. Ich würde mich dann auf den Weg machen jetzt. Ne? Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier kurz zu erklären, was am Tag des Artenschutzes hier so los ist. Ich bin jetzt, glaube ich, mit Björn Unger verabredet.
Ja, das glaube ich auch.
Da drüben gleich am Stand. Ja, ich glaube, er winkt auch schon.
Ja.
Das heißt, da werden wir uns um das Thema Artenschutz jetzt noch mal etwas genauer beschäftigen. Euch und eurem Team viel Erfolg.
Dankeschön.
Wetter ist traumhaft.
Ja,
es geht passen. Ein leichtes Lüftchen, ne? Also ein bisschen windig ist es, aber ansonsten ein wunderbarer Tag im Zoo. Nicole, danke dir.
Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Tschüss.
Machen wir uns. So, dann haben wir uns jetzt auf den Weg gemacht, wie Nicole uns das gerade sagte, hier zum Stand der Zoom-Erlebniswelt, der aufgebaut ist. Und ich treffe mich mit Björn Unger. Björn, schön, dass du wieder dabei bist. Alles gut?
Ja, alles super. Schöner Tag heute.
Kurator hier in der Zoom-Erlebniswelt. Jetzt habe ich mal gleich zu Beginn so eine Frage. Nicht? Es gibt ja den Internationalen Tag des Artenschutzes, der wäre am 3. März gewesen. Genau. Ich habe gerade schon gesagt, wir sind jetzt Ende April und feiern oder begehen hier in der Zoom-Erlebniswelt den Tag des Artenschutzes. Habt ihr nicht zeitig genug in den Kalender geguckt oder wie kommt es zu dieser kleinen Verzögerung?
Ja, wir haben das hier intern für uns ein bisschen geändert und zwar ganz einfach deshalb, weil es jetzt schon ein bisschen später im Jahr einfach das Wetter besser ist und dadurch kommen natürlich auch mehr Besucher in den Zoo. Und da wir hier ja ganz viele tolle Stände aufbauen und den Leuten möglichst viel beibringen möchten, möglichst viel zeigen wollen, ist es schön, wenn möglichst viele Besucher kommen. Und bei schlechtem Wetter am 3. März, da weiß man natürlich nicht, genau. Wer da gekommen wäre. Deshalb haben wir das für uns ein bisschen nach hinten verlegt.
Kann mich jetzt gar nicht dran erinnern, aber Anfang März war, glaube ich, noch ziemlich kalt und verregnet.
Da war es dieses Jahr nicht so angenehm, ja.
Genau. Sag mal, aber wir wollen ja ein bisschen jetzt über die über das sprechen, was ihr hier macht, ne? Gut, Tag des Artenschutzes, da ist schon irgendwie klar, ne? Es geht um Schutz und natürlich auch ein Stück weit um bedrohte Tiere. Da haben wir ja in vergangenen Podcasts auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Jetzt treffen wir uns hier zu Beginn quasi am Grimberger Hof. Da geht es ja, wie wir auch wissen, um Haustierrassen. Also es sind ja nicht nur exotische Tiere bedroht, oder? Sondern auch diese Haustierrassen gehören mit in diese Kategorie, oder?
Genau, also wenn wir von den bedrohten Tieren sprechen, dann meinen wir natürlich meistens die bedrohten Arten weltweit. Mhm. Und dazu haben wir ja dann auch in der ganzen Zoom-Erlebniswelt, das werden wir heute noch sehen, verschiedene Stände aufgebaut. Hier im Grimberger Hof wollen wir uns aber speziell eben fokussieren auf bedrohte Nutztierrassen. Denn wir haben ja hier so einen schönen westfälischen Schaubauernhof und halten hier eben ein paar alte Nutztierrassen. Auch die können tatsächlich bedroht sein.
Aber wie kommt das dazu? Also dass man, wenn man Tierrassen jetzt wie Rinder, Schweine oder auch sogar Hühner, wenn die als bedroht gelten, wie kann das kommen?
Ja, also das kommt ganz einfach daher. Im Prinzip werden Haustiere schon sehr, sehr lange vom Menschen gehalten. Im Prinzip schon seit der Steinzeit, seit sich die ersten Menschen niedergelassen haben, werden Tiere gehalten. Und auch seitdem gibt es Domestikation. Also die Tiere werden angepasst, passen sich an andere Lebensbedingungen, werden speziell systematisch gezüchtet. Und diese ganz gezielte Zucht nach bestimmten Rassestandards, die gibt es schon seit einigen hundert Jahren. Im Laufe der Industrialisierung ist das aber wieder zurückgegangen. Das heißt, also man kann sich das vorstellen, es gab eine Zeit, da hatte wirklich jedes Dorf hatte seine eigene Rasse von Schafen oder von Schweinen, die alle ein bisschen anders aussahen wie im nächsten Dorf. Und alle waren auch in irgendeiner Form stolz auf die Rasse, die sie hatten. Ja. Die hatten auch alle ein bisschen andere Eigenschaften. Denn je nachdem, wo man gerade war, war vielleicht das Klima ein bisschen anders, war es da wärmer oder kälter. Dann brauche ich ein Schaf, das vielleicht ein bisschen mehr Wolle hat oder weniger. Und dementsprechend gibt es ganz viele unterschiedliche Rassen und im Zuge der Industrialisierung und später dann auch mit der konventionellen Landwirtschaft sind diese ganz, ganz viele von diesen Rassen wieder verloren gegangen, weil man sich dann auf ganz wenige Hochleistungsrassen spezialisiert hat. Dann wurden nur noch die gezüchtet und viele von diesen Landrassen, die sind dann so ein bisschen verloren gegangen oder wurden vergessen.
Ich glaube, das muss man auch noch mal etwas genauer erklären, ne, an der Stelle. Also es heißt, wenn wir darüber reden, dass Haustierrassen wie von Rindern, Schweinen und so weiter bedroht sind, dann ist das nicht gleichzusetzen mit Rinder und Schweine sind generell bedroht, ne? Sondern genau, es geht um, ja, wie kann man das sagen? Sind das so Untergruppen? Sind das Ausprägungen? Wie kann
tatsächlich
man
das sind das die Rassen. Also das ist der Unterschied zwischen diesem Begriff Art und Rasse. Also eine Art, das ist ja eine eigene Tierart, wie sie wild in der Natur vorkommt. Und Rassen, die gibt es immer nur bei domestizierten Tieren. Also bei denen, das ist alles dieselbe Art, das ist alles ein Schwein. Aber es gibt eben verschiedene Ausprägungen, die dann einen anderen Phänotyp haben, also äußerlich anders aussehen, besondere Eigenschaften haben, wie zum Beispiel hier im Bauernhof, da haben wir auch mehrere, die gehen wir, glaube ich, gleich nochmal genau drauf, welche Arten wir erhalten, welche Rassen wir erhalten. Und da ist es einfach so, es gibt einfach verschiedene Rassen, die haben die heutigen Standards nicht mehr erfüllt. Also die Schweine zum Beispiel, die nicht schnell genug wachsen, die nicht schnell genug ein Schlachtalter erreichen. Oder Rinder, die keine ausreichende Milchleistung mehr geben für den heutigen Standard. Und deshalb sind es eben Rassen, die heute immer weniger gehalten werden, weil sie in der Industrie eben nicht gebraucht werden, kann man sagen.
Warum ist es denn trotz alledem wichtig, solche Haustierrassen zu erhalten?
Ja, also es ist immer wichtig, genetische Vielfalt zu erhalten. Mhm. Und durch diese kommerzielle Zucht von Tieren ist es so, dass man sehr wenige Rassen nur hat mit einem relativ kleinen Genpool. Und wer weiß, in Zukunft habe ich vielleicht andere Ansprüche, andere Bedürfnisse, möchte mich wieder um neue Rassen kümmern. Und dafür ist es einfach gut, einen breiten Genpool, ein breites Spektrum zu erhalten. Dafür brauche ich verschiedene Rassen. Es kann sein, dass bestimmte Rassen besonders anpassungsfähig sind an Klimaveränderungen zum Beispiel oder auch besonders resistent gegen bestimmte Krankheiten. Dafür kann es also wichtig sein, sich diesen Genpool von diesen alten Rassen zu erhalten. Und zusätzlich kann man auch einfach sagen, gilt es in gewissermaßen als Kulturgut. Also verschiedene Regionen sind auch stolz auf ihre alten Haustierrassen, die da gehalten wurden. Und deshalb ist es auch was Erhaltenswertes, dass man eben diese bedrohten Rassen schützt. Und dafür gibt es eine Gemeinschaft, die GEH nennt sich die. Das ist die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Nutztierrassen.
Ja.
Und das ist im Prinzip ein deutschlandweit agierender Verband, der sich darum kümmert, der weiß, was für Bestände es noch von den jeweiligen Rassen gibt und der sich da eben auch mit um die Zucht kümmert.
Jetzt ist es ja in diesem Jahr so, dass ihr, glaube ich, hier im Grimberger Hof auf auch wirklich reichlich Nachwuchs zu verzeichnen habt, oder? Was gibt's denn da gerade so jungtiermäßig?
Genau, also Jungtiere haben wir aktuell zum Beispiel bei unseren rotbunten Husumerschweinen.
Ja.
Da halten wir hier ein Pärchen, also ein männliches und ein weibliches Tier. Und da haben wir aktuell 6 Jungtiere. Die Ferkel sind jetzt ungefähr 3 Wochen alt. Da ist ein Männchen dabei und 5 Weibchen. Die haben jetzt gerade ein Alter, wo die total verspielt sind. Das macht riesen Spaß, denen zuzuschauen. Wir haben hier unseren Stand auch direkt neben der Anlage und das ist total toll. Die Besucher sind auch ganz begeistert davon. Dann haben wir bei unseren Hinterwäldlerrindern auch eine bedrohte Nutztierrasse. Da haben wir gerade auch ein männliches Jungtier, den Franzl. Bei den Hinterwäldlerrindern ist es so, dass wir hier nur weibliche Tiere halten. Wir lassen die aber künstlich besamen. Wir haben hier nicht die Räumlichkeiten, nicht den Platz, dass wir auch einen Bullen halten können. Deshalb kommt hier jemand, der die Tiere für uns regelmäßig besamt. Und dadurch können wir die eben dann auch weiter züchten und eben so zum Erhalt von dieser Rasse beitragen. Und zusätzlich haben wir aktuell noch Nachzuchten bei den Moorschnucken. Das sind unsere Schafe hier im Streichelzoo.
Wunderbar. Sag mal, wir gehen jetzt noch mal einmal, bevor wir uns gleich so langsam auf den Weg machen, noch mal zurück zu den gefährdeten Tierarten so ganz allgemein. Weil wir hatten ja gerade zu Anfang schon gesagt, es gibt diesen internationalen Tag des Artenschutzes. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also wieso gibt's den? Hat sich das einer einfallen lassen oder was steckt dahinter?
Also, am 3. März 1973, da wurde das Washingtoner Artenschutzabkommen beschlossen. Mhm. Das kennt man auch unter dem Begriff CITES. CITES steht für Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Bisschen kompliziert, im Prinzip aber kurz zusammenfasst. Es geht darum, den Handel von wilden Tier- und Pflanzenarten zu beschränken.
Ja.
Und CITES ist eine internationale Konvention, der sich inzwischen 184 Staaten angeschlossen haben. Und die alle haben quasi das Ziel, durch dieses CITES-Abkommen Tierarten zu schützen, von denen es wahrscheinlich nicht ganz so viele gibt. Es geht quasi um einen nachhaltigen Handel, insbesondere international. Also wenn ein Tier von einem Land in ein anderes gebracht wird, das Tier quasi mit dem Tierhandel getrieben wird oder mit der Pflanze, dann muss das unter bestimmten Voraussetzungen passieren. Und dafür gibt es dieses Artenschutzabkommen. Und da das eben am 3. März geschlossen wurde, ist das eben der Tag des Artenschutzes.
Okay, das ist ja Das kann man sich ja sogar gut merken. Außer den Namen der, des Abkommens selber. Ne? Den finde ich. Genau. CITES kann, das merken wir uns. Aber
genau,
das
CITES merken wir uns und im Detail.
Genau, wir bitten so die Kolleginnen und Kollegen, das nochmal in den Social Media Posts vielleicht dann als ganzen Namen mit reinzuschreiben. Denn das ist, aber wir müssen verraten den Zuhörern, du hast es auch abgelesen, ne? Oder hättest du es auch auswendig gekonnt?
Ich glaube, ganz so schön hätte ich es gerade nicht gesagt, aber ja.
So, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Alaska, aber vorher abschließend dazu, damit die Zuhörer nochmal eine Einschätzung bekommen, wie viele Tierarten gibt es eigentlich im Augenblick, die als gefährdet eingestuft werden? Kann man das sagen, so circa zumindest?
Also das ist tatsächlich auch eine ganz, ganz schwierige Frage. Mhm. Ich habe mich da jetzt auch in Vorbereitung nochmal kurz rangesetzt, damit ich möglichst aktuelle Zahlen eben auch nennen kann. Es ist ganz schwierig zu sagen, wie viele Tierarten tatsächlich gefährdet sind, weil wir ja gar nicht so genau wissen, wie viele Tier- und Pflanzenarten es eigentlich gibt.
Ja, aktuell. Ja.
Und ja, da eben verlässliche Zahlen zu finden, ist sehr schwierig. Worauf man sich aber einigen kann oder was man gut als Referenzwert nehmen kann, ist die IUCN, die International Union for Conservation of Nature. Das ist quasi eine weltweit agierende Naturschutzorganisation, die machen immer wieder Assessments, die bewerten da Arten. Da haben wir, glaube ich, in anderen Podcasts auch schon mal drüber geredet, wie die das genau machen, wie das funktioniert. Und die haben aktuell circa, die Zahlen sind jetzt von Dezember 23, also sehr aktuell, die haben jetzt 157.000 Arten inzwischen bewertet, also angeschaut und geschaut, wie viele davon bedroht sind oder nicht bedroht, in welcher Kategorie. Und davon sind circa 44.000 haben aktuell einen bedrohten Status. Sind also sehr, sehr viele. Und genau, da geht es immer um Tier- und Pflanzenarten. Ja, hier in Deutschland werden das ein bisschen weniger sein. Da habe ich Zahlen von so circa 5.000 bis 6.000 Arten gefunden.
Ja, auch das,
wie gesagt,
ist schon eine Menge.
Auch das ist schon eine ganze Menge. Es gibt ja aber auch sehr, sehr viele Arten. Also wir denken ja immer an die großen, eindrucksvollen Tiere, die wir hier halten. Es geht ja auch ganz viel um eine riesengroße Biodiversität an wirbellosen Tieren, zum Beispiel an Insekten. Und da wir davon ausgehen, dass es vielleicht so ganz grob ungefähr 15 Millionen verschiedene Arten auf der Welt geben kann, alles in allem, kann man sich eben vorstellen, dass da dann auch ein beträchtlicher Teil von eben bedroht ist und in der Form und in der Kategorie bei der IUCN eingestuft werden kann.
Alles klar, dann ziehen wir jetzt unsere 7-Meilen-Stiefel an und machen uns auf den Weg nach Alaska. Darfst du uns schon mal verraten, bevor jetzt gleich wieder der Jingle kommt, was wir uns da genau angucken?
Ja, in Alaska haben wir verschiedene Stationen aufgebaut, wo den Besuchern Sachen erklärt werden. Wir schauen uns den Eisbärenforscherstand genauer an und die Imkerei.
Wunderbar, dann bis gleich.
Bis gleich.
So, und dann sind wir jetzt in Alaska am Eisbärenforscherstand und ich freue mich, Florian ist da.
Hi.
Wir haben ja schon über Braunbären gesprochen in einer der letzten Folgen. Jetzt geht es aber hier mal um die Eisbären. Wir stehen hier an diesem Stand. Was habt ihr vorbereitet? Was kann man hier so machen?
Ja, wir haben hier thematisch, gehen wir natürlich auf die Eisbären ein. Einmal, wie die aussehen. Wir haben hier halt Eisbärfell, das man auch anfassen kann. Im nächsten Step kann man das Eisbärhaar sogar mikroskopieren und daran dann sehen, dass das ein ganz besonderes Haar ist, ein hohles Haar. Dann haben wir einen
Schädel. Ein hohles?
Ein hohles Haar, genau. Die haben hohle Haare, kann man so ein bisschen mit der Noppenpolsterfolie vergleichen. Dadurch sind sie sehr gut isoliert. Wo Luftisolation ist halt eine sehr gute Isolation.
Und Isolation brauchen die dann halt eben am Ende, dass das Wasser besser abperlt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Auch, aber eher, um halt die Wärme ja am Körper zu halten. Wir kommen ja von der Arktis und da ist es halt sehr kalt. Daher muss die Wärme gespeichert werden.
Ah, schon wieder was gelernt. Okay, so, jetzt haben wir Tag des Artenschutzes. Ne? Ist klar, dass Eisbären irgendwie natürlich bedroht sind, ist jetzt auch am Ende kein großes Geheimnis. Darüber wird ja häufig gesprochen. Aber wodurch so konkret sind die eigentlich in ihrem natürlichen Lebensraum bedroht?
Ja, leider ist es kein Geheimnis mehr und es ist halt ganz klassisch die Lebensraumzerstörung. Es ging vor ein paar Jahren ein Bild wo man ein Eisbärmännchen gesehen hat, ungefähr vergleichbar mit dem Bill von der Größe, wo man jede Rippe, jeden Schulternknochen, alles sehen konnte. Der war halt kurz vorm Verhungern und das war nicht, weil er keine Nahrung mehr gefunden hat, sondern weil die Wege zwischen dem Packeis zu groß waren. Eisbären müssen halt schwimmen vom Packeis zu Packeis.
Ja.
Dafür sind sie ausgelegt, rudimentäre Schwimmhäute zwischen den Vorderfüßen. Und das können sie halt dahingehend leisten, weil das Packeis eigentlich schön nah beieinander ist. Dann machen sie mal Pause oder jagen. Durch die Lebensraumzerstörung, durch den Klimawandel wird es immer wärmer und das Packeis schmilzt. Also werden die Wege immer weiter, die Tiere zurücklegen müssen und das geht ihnen an den Kragen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, jetzt sagtest du gerade irgendwie aus der Arktis kommend, ne? Eisbären, wie ist denn das jetzt, wenn die dann beheimatet sind in Gelsenkirchen? hier ist ja nicht immer kalt, ne? Und wie geht man damit um? Gewöhnen sich die Tiere daran? Muss man sie da, muss man sie da irgendwie mit ranführen? Muss man denen irgendetwas simulieren oder so?
Es gibt tatsächlich mittlerweile Parks, die halt Eishöhlen bauen. Mhm. Das wurde bei uns damals nicht gemacht, aber sie leiden nicht. Die Tiere sind ja alle in Mitteleuropa geboren, auch in Nordosteuropa, wo es dann manchmal kälter ist, aber die Tiere gewöhnen sich daran. Sie haben bei uns ja immer das Wasser zur Verfügung, wo sie reingehen können, was sich natürlich auch ein bisschen aufwärmt. Aber sie haben auch immer und im Sommer noch mehr den Stall zur Verfügung und der ist durch die Bauweise sehr, sehr kühl. Ja. Wir kühlen den nicht runter, das definitiv nicht, aber der ist kühl. Dann ziehen sie sich zurück, dann kriegen sie Eisbomben, sie werden abgespritzt mit Wasser, wenn sie das möchten. Mhm. Also wir können da schon viel machen. Und tatsächlich haben wir das Gefühl, dass die Tiere auch die Sonne mögen. Sie liegen teilweise platt in der Sonne und pennen, aber ohne zu hecheln oder so anscheinend zu machen, dass sie halt, dass es ihnen schlecht geht, sondern eigentlich genießen sie das.
Ja, wahrscheinlich sind Tiere dann am Ende wieder in der Lage, mit natürlichen Veränderungen besser umzugehen, als wir Menschen uns das vorstellen. Trotzdem, Björn, an der Stelle nochmal auch ein bisschen den mahnenden Zeigefinger, denn die Frage ist ja schon, was können wir eigentlich tun? Und damit sind ja dann die Menschen gemeint, um unter anderem Eisbären zu schützen.
Ja, was können wir tun? Das ist gerade bei den Eisbären mit dem Lebensraumverlust ein relativ schwieriges Thema, wo man nicht so leicht rankommt, aber auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten. Erstmal, was tun wir als Zoo dafür? Also wir versuchen hier ein Bewusstsein zu schaffen, also aufzuklären. Wir haben hier zum Beispiel Tage wie den heute, aber auch an jedem anderen Tag. Wir haben hier regelmäßige Gespräche im Zoo, wo Tierpfleger über die Eisbären erzählen und eben erzählen, wie die Situation ist. Und was jeder Einzelne tun kann, ist natürlich, also der Klimawandel spielt insbesondere für die Eisbären ein ganz großes Thema, im Prinzip für alle Ökosysteme, aber in der Arktis, da merkt man das eben besonders frühzeitig, besonders schnell, was da eben gerade passiert. Und jeder trägt da seinen Teil dazu bei, indem er seinen ökologischen Fußabdruck eben so klein wie möglich hält, also so gering wie möglich. Mhm. Das heißt, sich für eine Lebensweise entscheidet, die dem Umwelt möglichst wenig schadet und dadurch eben den Klimawandel zu verlangsamen. Und dann gibt es natürlich gerade für die Eisbären auch viele tolle Organisationen, die sich für den Schutz der Tiere einsetzt. Und da kann man natürlich spenden oder anderweitig Kontakt aufbauen, sich das anschauen, da vielleicht was lernen, das Ganze auch weiter verbreiten, an Freunde denen davon erzählen und so dann eben seinen Teil dazu beitragen.
Also ich finde gerade das Beispiel, ne, Florian, was du gesagt hast, nochmal so eindrucksvoll. Fehlt es da vielleicht hier und da auch ein bisschen an den Geschichten, die wir weiter erzählen müssen? Also ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass halt eben aufgrund, dass das Packeis schmilzt, ne, dass das halt eben irgendwie das Problem ist, dass die Wege zu weit werden. Müssen wir da bei solchen Veranstaltungen wie auch heute hier und sowas, müssen wir solche Geschichten einfach mehr in die Breite bringen, damit, ne, also es hört sich immer so einfach an, Erderwärmung plus 3 Grad, das Eis schmilzt, wo sich jeder denkt, ja mein Gott, dann ist es so, man kann das irgendwie nicht in Bilder begreiflich machen, fehlt es an solchen Bildern, Björn?
Ja, ich denke, ein großes Problem am Klimawandel ist, dass wir heute noch nicht so richtig sehen oder verstehen, was da eben in Zukunft passieren wird und gerade diese Tiere und diese extremen Bilder sind eben die, wo uns klar wird, das sind jetzt so die ersten Folgen, das sind jetzt so die ersten Dinge, die passieren. Und das machen wir hier auf jeden Fall. Also wir zeigen das hier, erklären das hier. Aber das ist
das ist euer täglich Brot, ne?
Auf jeden Fall.
Mit Eisbären ist es ja relativ einfach, haben ja medial auch eine Aufmerksamkeit, aber das sind ja nicht die einzigen gefährdeten Tiere, ne? Das ist ja ganz klar. Welche sind denn noch so besonders gefährdet? Und da reden wir, glaube ich, nicht immer nur von den ganz Großen, oder?
Ja, also es gibt ganz viele gefährdete Tierarten und wir im Zoo, wir versuchen uns natürlich auch darauf zu fokussieren, möglichst viele gefährdete Tierarten zu halten, um da eben auch unserer Aufgabe als Zoo gerecht zu werden, also Arten zu erhalten. Und da denkt man natürlich als erstes an die ganz Großen, wie die Eisbären, die wir jetzt schon genannt haben, wie zum Beispiel Menschenaffen. Aber dann gibt es natürlich auch viele kleinere Arten, auf die man nicht sofort kommt. Wir haben vorhin schon ganz kurz die Insekten angesprochen.
Ja.
Ein globales Insektensterben ist natürlich ein massives Problem, weil die wirklich eine Schlüsselrolle im Ökosystem einnehmen. Und dann noch andere kleine Arten, wie zum Beispiel hier in Deutschland der Feldhamster. Wissen ja die wenigsten, dass wir in Deutschland auch einen Feldhamster halten. Für einen Hamster relativ groß, aber so absolut doch ein recht kleines Tier. Der einfach ganz stark bedroht ist dadurch, dass sich unsere Agrarlandschaft verändert, dadurch, dass er keinen Lebensraum mehr findet auf diesen extrem intensiv bewirtschafteten Landschaftsflächen. Oder anderes Problem, der Feuersalamander, auch in Deutschland heimisch, der ist ja insbesondere von einer Krankheit bedroht, von dem Chytridpilz.
Ja.
Eine Krankheit, die eben Amphibien befällt, Frösche und Schwanzlurche. und die da eben in Massen dran leider zugrunde gehen und ja, wo auch gerade viel geforscht wird, viel getan wird, um das Problem eben irgendwie in den Griff zu bekommen. Also es sind nicht immer nur die großen, eindrucksvollen Arten, es sind auch viele kleine, wo man nicht sofort dran denkt.
Und eine andere gucken wir uns jetzt, glaube ich, an. Auch immer wieder im Fokus auch der Berichterstattung. Es geht ein bisschen um die Bienen und wir sind jetzt verabredet mit dem Imker.
Genau, wir gehen
machen
jetzt
uns auf den Weg. Florian, danke dir erstmal für deine Zeit. Und wir melden uns gleich beim Bienenvolk wieder.
Bis gleich.
So, der Björn hatte es angekündigt und wir haben uns auf den Weg gemacht und begrüßen jetzt hier neben mir den Simon Rosenfeld. Simon, schön, dass du da bist. Du bist hier der Imker.
Ja, ne? Richtig. Seit vielen Jahren schon, genau. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich Imker schon in vierter Generation.
Ja.
Und was bei uns so besonders ist, ist, dass wir einfach wesensgemäß imkern. Also wir richten uns immer nach den natürlichen Lebensäußerungen der Bienen und gucken, dass wir dann da auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
So, jetzt stehen wir hier gerade, wir haben hier vor uns zwei, ja, wie heißt es jetzt richtig? Sind das zwei Bienenstöcke, vier Bienenstöcke, vier Kisten?
Genau, sind vier Bienenstöcke und darin sind natürlich dann vier Bienenvölker. In jedem Stock oder Kiste ist ein Bienenvolk, also eine Königin mit den dazugehörigen Bienen. Und das können jetzt Richtung Mai, Juni so um die 40.000 Individuen pro Volk werden.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ne? Ich habe ja gesehen, ihr kommt irgendwie aus Datteln, kommt ihr, ne?
Richtig, genau.
Jetzt sind wir hier in Gelsenkirchen. Packt man so eine Kiste ins Auto oder wie läuft das?
Genau, so ähnlich. Also wichtig ist natürlich, dass alle Bienen zu Hause sind. Deswegen müssen wir da immer auf die späten Abend- oder Nachtstunden zurückgreifen, wenn die alle drin sind. Wir waren gestern ca. 10 Uhr da und haben die Fluglöcher verschlossen, sodass wir die Beuten heute Morgen mitnehmen konnten vor dem ersten Bienenflug. Waren auch sehr früh dann hier um 7 Uhr. Weil die Völker sich erst einfliegen auf ihren neuen Standort. Also die orientieren sich so ähnlich wie wir Menschen. Die haben eine Karte im Kopf, wodurch sie ihre Umgebung, die sie sonst erschließen, kennen und abfliegen können und orientieren sich da auch an Landmarken. Also die würden zum Beispiel an einem Fluss lang fliegen und wissen dann, an der dicken Eiche muss ich rechts abbiegen Richtung Kirche. Und genau wie wir das eben auch machen würden.
Das ist ja genau mal die Frage, ne? Jetzt sind die... Ich sag mal, in ungewohnter Umgebung, als du dann die Fluglöcher wieder losgemacht hast, dann fliegen die raus und denken sich, ist ja irgendwie nicht die heimische Blumenwiese.
Ganz genau.
Wie kommen die damit klar? Gehst du am Ende mit der Hälfte nach Hause oder finden die alle wieder ihren Weg zurück?
Also das ist ganz wichtig, deswegen muss ich auch wieder bis heute Abend warten, damit wir wirklich alle wieder mit nach Hause bekommen. Die kommen eben raus, wie du schon sagtest, stellen fest, das ist eine ganz andere Umgebung.
Ja.
Und dann machen die es, wie wir es auch machen würden, wenn wir kein Telefon und kein Navi hätten, keine Karte. Die fliegen also raus, gucken sich ihre Behausung an. Wie sieht die im Kontext der Umgebung aus? Und fliegen dann immer höher, immer weiter. Aber immer so, dass sie den Rückweg wieder einschlagen können und wieder finden. Ne? Und wenn jetzt mehrere Tage hier stehen würden oder mehrere Wochen, wir gucken eigentlich immer, dass wir feste Standorte haben, dass sie sich wirklich auf ihre Umgebung stark einlassen können, dann werden die Kreise immer weiter. Bis zu 9 Kilometer können die fliegen, wobei der Hauptflugradius eigentlich so bei 3 Kilometern liegt.
Was ja auch schon nicht wenig ist, ne?
Definitiv.
Fleißige Bienchen halt eben.
Ja.
Sag mal, es liegt so ein leichter Rauchgeruch in der Luft und da sehe ich so ein Gerät, was oben drauf steht. Das ist, wie heißt das, ist ein Smoker oder
genau,
so?
Genau, das nennen wir Imker Smoker. Da wird einfach, wir verbrennen da im Grunde um Strohpellets, beziehungsweise die verglimmen da und das symbolisiert symbolisiert im Grunde einen Waldbrand. Die Bienen leben ja in der Natur in Bäumen, in hohen Bäumen. Und wenn es dort brennt, haben sie ein Problem. Und die Abwehrstrategie ist dann, oder die Überlebensstrategie ist dann, sich mit Nektar oder mit dem Honig vollzusaugen, Wegzehrung mitzunehmen und die Baumhöhle zu verlassen, um sich woanders wieder niederlassen zu können. Hier geben wir natürlich nicht so viel Qualm, dass sie abhauen würden, sondern die sind einfach ein bisschen beschäftigt mit der Futteraufnahme und so können wir dann in Ruhe an den Völkern arbeiten. Ist aber oftmals gar nicht so viel erforderlich und die sind von sich aus sehr friedlich eigentlich.
Ja, du stehst jetzt hier auch neben mir im T-Shirt. Ne? Du hast an deinem Stand hast du diesen typischen Imkeramtanzug hängen zumindest.
Ja.
Gut, jetzt sage ich sofort, ist das nur eine Shownummer oder braucht man den am Ende nur ganz selten?
Genau, wir haben ihn hier natürlich mit, weil jeder den Imker im Anzug erwartet. Wir selber tragen ihn eigentlich fast nie, weil ich finde, ein Stich gehört einfach dazu. Die meisten verursachen wir aber selber. Dadurch, dass man einfach mal aus Versehen eine Biene drückt mit dem Arm zum Beispiel, die irgendwo am Körper sitzt und Pause macht. Ja, ein Feuerwehrmann verbrennt sich vielleicht auch mal, so wird eben kaum mal gestochen, aber Bienen sind eigentlich sehr friedlich und es kommt recht selten zu Stichen, weshalb wir den natürlich haben, aber eher mal um Wespen umzusiedeln, als an die Bienen zu gehen.
Ja. Sag mal ganz kurz, wie funktioniert denn das jetzt mit der Honigproduktion? Das ist ja das, worauf wir alle oder womit wir die Bienen natürlich auch verbinden.
Ja, natürlich.
Ja, also die haben jetzt in ihren Kästen, da gibt es halt eben die Waben und so weiter. Also wie funktioniert das? Was machen die da?
Genau, also die Bienen fliegen erstmal los und durchsuchen oder suchen ihre Umgebung ab. Und wenn die irgendwo Nektar finden, dann tragen die den nach Hause. Der Nektar besteht erstmal zum größten Teil aus Wasser, bis zu 80% teilweise.
Ja.
Und sie gibt den dann im Stock ab an andere Bienen. Dort wird er dann immer weitergegeben und heruntergetrocknet, sodass die Bienen ihn eigentlich mit unter 18% Wassergehalt einlagern wollen. Und das machen sie überhaupt, damit der Nektar A, nicht so viel Platz verbraucht und B, für den Winter eben haltbar ist.
Mhm.
Weil mit dem hohen Wassergehalt würde der Nektar eigentlich im Winter vergehren und so für die Bienen nicht mehr bekömmlich sein. Ja, und deswegen trocknen sie den eben runter. Wir Imker machen uns darüber hinaus zu eigen, dass die Bienen den so weit wie möglich vom Flugloch entfernt ablagern wollen, damit er sicher gegen Feinde ist. Und da das Flugloch bei unseren Bienenbeuten unten ist,
Setzen
wir den Honigraum nach oben, sodass wir dort dann auch recht bequem den Honig entnehmen können, ohne die Bienen dann groß zu stören.
Da ist ja dann die Frage, ich meine, das wird man wahrscheinlich nicht genau sagen können, aber wenn ich mir jetzt so einen Bienenstock angucke oder auch den mit dem Honigraum oben drauf, wenn dann der Moment kommt, wo ihr, ja sagt man ernten, oder
ja,
richtig, genau, wo ihr ernten geht, wie viel kommt, ist denn da so drin in einem Stock und einem Volk?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Man spricht von einem langjährigen Mittel von ungefähr 20 bis 25 Kilo pro Volk und Jahr.
Mhm.
Es ist aber sehr unterschiedlich, wie man imkert, ob man wandert mit den Bienen, was wir zum Beispiel nicht machen. Und auch natürlich allen voran der Jahresverlauf. Ne? Jetzt hatten wir dieses Jahr, die letzte Woche war ja sehr, sehr kühl.
Ja.
Da sind die Bienen so gut wie gar nicht geflogen. Und in der Zeit verbrauchen die natürlich einiges von dem, was sie bisher gesammelt haben.
Klar.
Einige Pflanzen verblühen vielleicht auch währenddessen schon wieder. Und so führt ein kaltes, nasses Frühjahr dazu, dass man eben wenig erntet. Wobei natürlich ein anderes Frühjahr, was wärmer ist, wo die Bienen viel sammeln können, dann vielleicht ein bisschen mehr abwirft.
Sag mal, also Honig ist jetzt ein Produkt, ne? Das kennen wir alle, aber ihr seid mit eurem Stand da und ihr habt jede Menge Klamotten dabei. Also was ist im Grunde das, was ihr so an Output habt rund um die Imkerei? Also ihr verkauft nicht nur Honig, den auch, aber ihr habt noch viele andere Produkte, oder?
Genau, also Bienen produzieren natürlich auch Wachs, ne? Das kann man auch ernten. Bei uns fällt viel Wachs an, dadurch, dass sie bei uns Naturwabenbau machen dürfen. Deswegen produzieren wir auch selber Kerzen zum Beispiel. Die haben wir natürlich jetzt hier nicht bei, die laufen eher so im Weihnachtsgeschäft. Ansonsten kann man aber auch Propolis verarbeiten, was die Bäume an Knospen, die Bienen an Knospen von Bäumen sammeln. Das sogenannte Kitharz, ne, das ist sehr pilz- und keimhemmend und ist auch gut für die Wundbehandlung teilweise oder als Mundspülung. Ne, auch das bieten wir an. Des Weiteren kann man aus Honig natürlich Met machen, eines der ältesten Produkte, die wir Menschen quasi erzeugen, beziehungsweise Getränke.
Auch lecker, ne?
Ist lecker. Sehr lecker, ja, auch sehr vielseitig. Genau. Und so kann man vieles vom Volk nutzen in vielerlei Hinsicht. Auch als Seifen oder Lippenpflegestifte kann man Wachs und Propolis veredeln.
Sag mal jetzt nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt einiges gesprochen, aber wie wichtig ist die Biene eigentlich? Ne? Also das sie gehört ja auch ein Stück weit zu den bedrohten Tierarten, aber warum sind Bienen für uns so wichtig?
Also da finde ich, muss man ganz klar unterscheiden. Also für mich persönlich sind Honigbienen natürlich sehr, sehr wichtig, da ich in vierter Generation Imker und einfach ein wunderbares Tier ist, was sehr, sehr vielfältig ist. Die Honigbiene als solche sehe ich nicht als unendlich bedroht an, weil es einfach Imker gibt, die sich um deren Wohlergehen kümmern.
Ja.
Und weil Bienen sehr, sehr vielseitig sind, viele Überlebensstrategien bereithalten. Wenn man aber generell auf das Thema Insekten geht, wozu ja auch viele Wildbienen gehören, dann ist es schon sehr, sehr wichtig. Die Insektenwelt ist ja mit die größte und hat vermutlich auch die meisten Aufgaben. Und von daher ist es extrem wichtig, dass wir uns gerade um die Wildbienen kümmern, dass deren Fortbestand sichergestellt wird. Genau. Die Bestäubung hängt natürlich damit zusammen und damit unsere gesamte Artenvielfalt und auch die gesamte Ernährungsgrundlage in jeglichem Kreislauf. Ne? Genau, wenn die Basis wegbricht, im Grunde genommen, fängt auch alles andere an zu bröckeln.
Kreislauf ist da genauso ein Thema. Ne? Der Björn Unger steht ja hier auch die ganze Zeit neben mir, ist jetzt ein etwas sprachloser Teil für dich, aber was sagst du? Bienen ist faszinierend, so die ganze Zeit zu gucken, reges Treiben hier, ne?
Ja, total faszinierend. Auch toll, dass das möglich ist, dass man so einen Stock innerhalb von einem Tag wirklich an einen anderen Ort bringen kann und dann auch wieder mit zurücknimmt. Und ich wusste auch nicht, dass sie so flexibel sind, also dass man die dann hier rauslassen kann, dass die dann heute Abend hier alle wieder zurückfinden und dann eben wieder an ihren Ursprungsort zurück können.
Wobei, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, also die sind flexibel, ne, und es wird ja auch viel gewandert. Wobei es auch klar ist, weshalb wir nämlich eine Standimkerei betreiben, dass Bienen sehr stark regional angepasst sind und es dahergehend auch gar nicht so sinnvoll ist, Königinnen von weit her einzufliegen und Völker zu exportieren. Und natürlich ist es eine maximale Ertragssteigerung, wenn ich die Völker immer wieder in Trachten wandle und kann teilweise auch wirklich notwendig sein, wenn die in Gebieten stehen, wo eben nicht über das ganze Jahr genug Tracht ist. Aber für ein Bienenvolk ist eigentlich wirklich das Beste, immer an einem Standort zu sein, wo es sich dann auch komplett drauf einstellen kann. Ne? Weil das Wetter halt sehr, sehr unterschiedlich ist von Jahr zu Jahr und von Region zu Region. Ne? Hier ist ja ganz anderes Wetter als in Dortmund zum Beispiel, obwohl nur wenige Kilometer dazwischen liegen.
Björn, ich wollte eigentlich nochmal den Bogen spannen, eben, weil wir gerade über Kreisläufe, Ökosysteme und so weiter gesprochen haben. Wie wirkt sich eigentlich so ein Verlust einer Art auf ein Ökosystem aus?
Ja, das ist eine sehr große Frage, die auch gar nicht so einfach zu beantworten ist, denn man kann nicht sagen, dass jede Art den gleichen Einfluss auf ein Ökosystem hat und dass jede einzelne Art, wenn sie wegfällt, dafür sorgt, dass es sehr, sehr große Auswirkungen gibt oder sehr, sehr kleine Auswirkungen. Es ist sehr schwer vorhersehbar. Was man sagen kann, es gibt bestimmte Arten, die so Schlüsselrollen einnehmen, also bestimmte Tierarten, die ganz besonders wichtig sind für ein Ökosystem. Das können zum Beispiel große Prädatoren sein. In Deutschland zum Beispiel der Wolf, der jetzt gerade wieder am Kommen ist, ist eine Tierart, die sehr, sehr großen Einfluss hat auf das gesamte Ökosystem. Hätte der nicht so einen großen Einfluss, dann hätten wir heute nicht diese großen Konflikte zwischen Mensch und Wolf, jetzt wo der Wolf wiederkommt, weil er eben einfach einen sehr großen Einfluss hat. Genauso sind es zum Beispiel die Haie im Meer. Das müssen aber nicht nur große Raubtiere sein, auch Elefanten zum Beispiel oder Biber sind ein tolles Beispiel. Die haben wir auch in Alaska. Wenn ein Biber irgendwo seinen Damm errichtet und da quasi so einen See anstaut, dann verändert das komplettes Ökosystem drumherum und ganz, ganz viele Arten, die sind davon abhängig, dass es da vielleicht diesen See gibt, diesen Lebensraum gibt, der dadurch neu entsteht. Und deshalb gibt es Tierarten, da kann der Einfluss sehr groß sein und Tierarten, da ist der Einfluss vielleicht nicht ganz so groß, aber wir wissen es vorher nicht und deshalb sind alle schützenswert.
Wunderbar. Wir bedanken uns jetzt erstmal beim Simon, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns einmal kurz über deine Bienen zu sprechen. Für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute vielleicht nicht Besucher gewesen sind hier in der Zoom-Erlebniswelt, wollen wir auch noch mal kurz erklären, wo man dich findet. Ne? Nämlich am besten im Internet unter www.imkerei-rosenfeld.de. Da dann alles über eure Produkte und eure Arbeit in der Imkerei. Simon, vielen Dank, dass du hier den Spaß mitgemacht hast.
Ja, vielen Dank für euer Interesse.
So, und wir, Björn, machen uns jetzt auf den Weg nach Afrika, ne?
Genau, wir gehen nach Afrika und schauen uns da mal die Giraffen ein bisschen genauer an.
Dann los geht's. So, dann haben wir jetzt unseren Weg gefunden hier an den Infostand bei den Giraffen und ich freue mich, Wiebke Wolf mal Hallöchen. Wieder neben mir stehen zu haben. Du bist heute hier am Infostand Giraffen. Es geht um die Rothschild-Giraffe. Das sind die, die ihr hier bei euch in der Zoom-Erlebniswelt habt, oder?
Genau, wir haben die Rothschild-Giraffen, aber wir stehen natürlich stellvertretend für alle Giraffen hier, weil es um die Giraffe insgesamt geht, der es vom Bestand her nicht mehr so gut geht.
Okay, bevor wir darauf eingehen, einmal kurz hier, was zeigt ihr hier auf eurem Tisch? Ich sehe, da ist noch ein bisschen Fell.
Genau, Wir haben auf unserem Tisch hier ein paar afrikanische Sachen und vor allen Dingen das Schöne ist zum Anfassen. Alle Kinder können kommen und können mal gucken. Wir haben einen großen Schädel hier von einer Giraffe, wir haben einen Löwenschädel, wir haben einen Antilopenschädel, da kann man das Horn sogar abmachen, man sieht, wie es da drunter aussieht. Okay. Es gibt Zebrafell von verschiedenen Antilopen nochmal, Stachelschwein, Stacheln zum Anfassen. Also querbeet alles. Und natürlich sind die Kinder von der Löwenmähne und den großen Zähnen von den Löwen absolut begeistert.
Ja, das glaube ich. Ne? Wann kriegt man das auch schon mal zu sehen?
Genau.
Aber gehen wir zurück auf die Rothschildgiraffe. Die, also ursprünglich verbreitet ist die eigentlich wo? Ich würde jetzt nicht sagen in Gelsenkirchen, oder?
Nicht so ganz. Die Rothschildgiraffe gehört zu den Nordgiraffen. Davon haben wir mittlerweile 5 verschiedene. Und sie ist sehr vom Aussterben bedroht. Davon gibt es wirklich nur noch sehr, sehr wenige. Und
kann man da sagen, warum so stark? Oder kann man da nur spekulieren?
Ja, die Giraffen sind... der Lebensraum wird einfach immer kleiner von den Giraffen.
Ja.
Das heißt, der Mensch breitet sich immer weiter aus. Mhm. Die haben Vieh. Es wird teilweise natürlich nachgestellt. In Kriegsgebieten ist es natürlich auch immer schwieriger für solche Tiere. Die werden immer weiter zurückgedrängt. Und damit wird der Lebensraum kleiner. Sie sind keine Kulturfolger. Müssen halt gucken, wo finden sie ihr Futter? Wo finden sie genug Laub und Bäume? Und die Giraffen untereinander, die verschiedenen Arten, verpaaren sich da draußen auch nicht. Genau, also auch wenn sich mal die eine Art und die andere über den Weg laufen, verpaaren sie sich nicht. Und wir können auch nicht dann die verschiedenen Arten rüberbringen, per Flugzeug oder wie auch immer es da auch mal gemacht wird.
Mhm.
Das geht funktioniert nicht so einfach nicht, damit sie sich weiter...
Wir reden über Lebensräume. Was ist denn so der typische Lebensraum einer Giraffe? Also was braucht es? Hohe Bäume oder was muss ich mir vorstellen?
Genau, es ist schon, ich sag mal, typische Steppe, Baumsavanne.
Mhm.
Giraffen gibt es nicht im Regenwald und nicht in der Wüste. Wenn, gehen sie schon eher noch angrenzend an Wüsten, da findet man Giraffen. Giraffen können auch ein paar Tage ohne Wasser. Sie schaffen es also wirklich, ihren Wasserbedarf aus dem Laub zu ziehen. Aber sie sind schon auf Wasser angewiesen. Irgendwann brauchen sie es halt dann auch wieder.
Jetzt habt ihr hier noch so einiges an Plakaten oder Tafeln rumhängen. Ne? Also was können sich die Besucherinnen und Besucher da so angucken? Also ihr erklärt noch ein bisschen was über Lebensräume und auch über die verschiedenen Unterarten?
Genau. Auf den Bildern ist halt zu sehen, wie war der Bestand mal, wie groß. Wir reden davon, die Giraffe ist sehr spät eigentlich, oder sehr spät wurde angefangen, sie weiter zu erforschen.
Mhm.
Und es ist, ich glaube von 2016 sind die Daten, da weiß man, dass in den letzten 10 Jahren sind die Tiere auf 80.000 insgesamt an Giraffen zurückgegangen in ganz Afrika. Man hat so wenige. Jetzt gibt es neue Forschungsmethoden, Zählmethoden. Es sei der Bestand wieder so auf 100, knapp 20.000 wieder hochgegangen, was aber immer noch nicht heißt, dass sie gesichert sind. Sowas ist an Zahlen da oben zu sehen. Und vor allen Dingen, viele Leute meinen, es gibt die Giraffe, aber dass es da eigentlich verschiedene Arten gibt und die ganzen Fellmuster ganz anders aussehen.
Das sehe ich da auf der einen Tafel sieht man hier ganz genau irgendwie, ne, die sind, ich sag mal, die haben verschiedene Karos.
Genau, richtig. Also das ist da deutlich zu unterscheiden, sodass halt diese, die Maasai-Giraffe, die Tippelskirch ist, die hat fast ein Sternchenmuster.
Ah, okay.
Das sieht einfach jeder. Oder die Netzgiraffe hat ganz, ganz deutlich klare, weiße Streifen, oder nicht Streifen, sondern diese Musterung ist ganz deutlich zu erkennen. Und bei der Rothschildgiraffe, die wir haben, das ist eher ein bisschen schwammiger. Aber trotzdem gibt es davon auch hellere und dunklere.
Ja.
Auch das ist etwas Verschiedenes.
Kann man denn so ungefähr sagen, bei der Rothschildgiraffe, wie viel es davon noch gibt? Oder geht das gar nicht so genau?
Ich habe gar nicht ganz, ganz, ganz genau. Ich meine, das waren vielleicht noch um die 1.000. Also wir reden wirklich von nicht mehr viel. Die Nordgiraffen, wo wir 5 Giraffenarten drin haben, da reden wir von 6.000. Und bei der Rothschildgiraffe ist es sehr, sehr, sehr wenig. Ja.
Genau. Björn, vielleicht ist das der Moment, wo wir dich hier auch nochmal mit an Bord nehmen ne, also wir haben gerade schon über Lebensräume gesprochen und. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, auch bei solchen Tierarten, die unter Lebensraumverlust leiden, auch Lebensraum wieder herzustellen? Oder ist das ein Thema, mit dem ihr euch eher nicht beschäftigt?
Es gibt auf jeden Fall Wege, wie man Lebensraum wiederherstellen kann. Mhm. Das Allerwichtigste, jetzt gerade wenn wir zum Beispiel über Giraffen reden, ist es da eben Naturschutzgebiete zu definieren und die auch zu schützen. Also auch die Naturschutzgebiete, den Schutz für die Tiere in diesen Gebieten zu sichern. Das kann dann zum Beispiel in Afrika durch Ranger funktionieren, die auf diese Gebiete tatsächlich aufpassen und schauen, dass da kein Unfug passiert und dass die Tiere da eben entsprechend ungestört leben können. Solche Naturschutzgebiete oder Parks, wie auch immer, die können natürlich neu gegründet werden. Dafür gibt es verschiedene NGOs, also Organisationen, die sich darum kümmern, Flächen zum Beispiel zu kaufen und dadurch zu erhalten und dadurch zu schützen, dass eben keine Landwirtschaft daraus wird oder Viehwirtschaft. Oder in manchen Ländern gibt es zum Beispiel viel mit Kohlebau oder Bergbau, was eben so die Landschaft einfach sehr nachhaltig zerstört. Und da kann man helfen, indem man eben Organisationen unterstützt, die sich da in der Region einsetzen. Hier zum Beispiel die Giraffe Conservation Foundation, für die wir hier auch Spenden sammeln. Was man natürlich auch machen kann, und das kann tatsächlich fast jeder machen, in gewissermaßen zu Hause. Auch hier gibt es natürlich Lebensräume, die geschützt werden müssen. Ja. Und da kommen wir jetzt wieder zu den Insekten zum Beispiel, die da eine ganz große Rolle spielen und für die wir freundliche Gärten einrichten können, für die wir Lebensräume schaffen können. Wir können Nistkästen für Vögel aufhängen, wir können Trockenmauern bauen, an denen sich Reptilien oder wirbellose Tiere eben erfreuen und so eben unsere Landschaft, also unseren Garten oder einfach die Umgebung, in der wir leben, möglichst tierfreundlich und biodivers gestalten.
Wunderbar. Wiebke, du bist jetzt für die Besucherinnen und Besucher hier vor Ort noch da, aber nicht nur heute am Tag des Artenschutzes, denn die Giraffe ist euch auch nochmal eine separate Veranstaltung wert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das machen wir jetzt schon mittlerweile seit mehreren Jahren und das ist einfach gigantisch. Ich kann jedem nur empfehlen, vorbeizukommen und zu gucken. Mhm. Der Welttag der Giraffe ist am 21. Juni, das ist ja der längste Tag im Jahr.
Ja.
Und wir haben das Ganze aber dann natürlich auf einen Sonntag gelegt, also zwei Tage später, am 23. Juni ist der Giraffe Day. Mit ganz viel Programm. Man kann hinter die Kulissen kommen und wir haben noch viel mehr tollere Sachen. Es gibt noch mehr Plakate und noch viel Wissenswertes, was man da über die Giraffe herausfinden kann, sich anschauen kann und vor allen Dingen mal die Stallschluft schnuppern. Jeder darf in den Stall hinein und kann sich das mal von nahem angucken.
Wunderbar. Also direkt schon mal merken, Termin war der 23.06. Hier in der Zoom-Erlebniswelt. Wiebke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Björn und ich machen uns jetzt auf den Weg, um hier dieser Folge quasi auch nochmal eine schöne Abrundung zu geben. Wir gehen nämlich in Richtung Asien und beschäftigen uns mit der EASA-Kampagne. Und was sich dahinter verbirgt, sehen wir dann gleich.
Ganz genau.
So Björn, dann sind wir jetzt in Asien und zwar an dem Gelände der Schweinsaffen. Da ist ja vorne vor diese Tempelanlage, wo man auch als Besucher durchgehen kann. Da habt ihr jetzt halt eben eine Kampagne aufgebaut, die sogenannte EASA-Kampagne Vietnamazing. Erzähl du noch mal kurz, was ist das überhaupt? EASA-Kampagne?
Also über die EASA, die European Association of Zoos and Aquaria, haben wir schon öfter geredet.
Genau.
Die kam hier ja schon immer wieder mal vor. Und die EASA, also der Europäische Zooverband, der macht im Schnitt so alle zwei Jahre eine neue Kampagne, wo eine bestimmte Tiergruppe oder eine bestimmte Region in den Vordergrund gerückt wird und über die in den Zoos einfach besonders viel berichtet wird. Mhm. Und die aktuelle Kampagne seit diesem Jahr ist eben die Vietnamazing, also eine Wortneuschöpfung aus Vietnam und Amazing.
Ja.
Und da geht es um die einzigartige Biodiversität Vietnams, in der es sehr, sehr viele Arten gibt, die eben hoch bedroht sind. Und genau, das wollen wir hier an diesem Stand ein bisschen zeigen.
Warum Vietnam, ist die Frage. Ne? Also, weil jeder irgendwie mal dran ist oder ist da irgendwie die Not gerade im Augenblick besonders groß, was die Artenvielfalt angeht?
Ja, also die Vietnam-Kampagne, die wurde ausgewählt, weil Vietnam ein sehr, sehr spannendes Land ist, in dem es sehr, sehr unterschiedliche Ökosysteme gibt. Das heißt, da gibt es Bergregionen, da gibt es aber auch sehr, sehr viel Küstenregionen. Und Vietnam hat eine ganz einzigartige Artenvielfalt, insbesondere was die Reptilien und Amphibien angeht. Vietnam hat sehr viele endemische Tier- und Pflanzenarten. Endemisch bedeutet also Arten, die wirklich nur dort in Vietnam in einer Region vorkommen und sonst nirgendwo auf der Welt. Und ja, viele Arten von denen sind eben hochbedroht. Und auch hier im Zoo, in der Erlebniswelt Asien, haben wir mehrere Tierarten, die ursprünglich aus Vietnam stammen oder teilweise auch nicht mehr. Zum Beispiel den Edwardsfasan, der lebt bei uns in der großen Dschungelhalle.
Ja.
Und der Edwardsfasan, der ist in der Natur vermutlich ausgestorben oder so gut wie ausgestorben. Und wir haben hier ein sehr erfolgreiches Zuchtpärchen, aktuell auch mit Jungtieren in der Halle laufen. Und zusätzlich noch die Krokodilschwanzechse, die haben wir direkt im Eingangsbereich von der Asienhalle, auch eine hochbedrohte Art aus Vietnam, die wir hier eben besonders in Highlight, also in Fokus setzen wollen.
Jetzt habt ihr hier so jede Menge Infomaterial, sehe ich. Ne? Ihr tragt auch alle so einen Button zu der Kampagne und dann habt ihr hier so Tafeln aufgebaut. Was ist Sinn und Zweck dieser EASA-Kampagnen? Ist es nur Aufklären oder versucht man wirklich etwas zu verändern, indem man auch irgendwie Geld für was sammelt? Also wie funktionieren diese Kampagnen?
Ist tatsächlich beides. Also die Kampagne jetzt hier hat das Ziel, eben Aufmerksamkeit zu schaffen, also auf Probleme hinzuweisen, was da eben gerade los ist in dem Land. Also Gründe für den Biodiversitätsverlust. Das kann Raubbau sein, der dort betrieben wird, eben mangelnde Naturschutzgebiete und immer weniger Lebensraum, der zunehmend zerstört wird. Darauf wollen wir also Aufmerksamkeit machen. Illegaler Tierhandel ist noch ein großes Thema. Also Tiere, die dort illegal entnommen werden und dann irgendwie in den internationalen Handel reinkommen. Über CITES haben wir ja vorhin schon mal gesprochen, dass sowas versucht einzudämmen. Aber wenn es illegal geschieht, dann hat eben auch so eine Konvention da keinen Einfluss drauf. Aber die Kampagne sammelt tatsächlich auch Geld. Es gibt also einen Spendenlink, über den man direkt an diese EASA-Kampagne spenden kann. Und von dort wird das Geld dann vermittelt. In der Kampagne geht es darum, die Arbeiten ex situ, also im Zoo, und die Arbeiten in situ, also in der Natur, näher zu verknüpfen, die Partei näher zusammenzubringen und gemeinsame Strategien zu entwickeln, wie man den Tieren in Vietnam helfen kann.
Und man unterstützt halt mit Spendengeldern dann diverse Projekte, die da gesteuert werden. Ja, super. Okay, es ist ein super interessanter Tag heute, der Tag der Artenvielfalt in der Zoo-Erlebniswelt. Björn, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns hier begleitet hast, dass wir uns nicht alle Stationen angucken konnten, aber am Ende des Tages haben wir natürlich trotz alledem wieder hier eine XL-Folge hingelegt und uns die Highlights angeguckt. An dich jetzt nochmal folgende Frage, ne? Tag des Artenschutzes, das ist jetzt heute der, ne, und ihr sensibilisiert ja weiter in Sachen Artenschutz. Ihr beschäftigt euch aber an verschiedenen Tagen auch noch mit speziellen Tierarten. Ne? Das ist der Welttag der Giraffe, das haben wir schon gehört. Was gibt's noch?
Genau, also der Tag des Artenschutzes heute. Wir haben ja jetzt einen schönen Überblick bekommen. Wir waren an ein paar Ständen, natürlich nicht an allen. Es gibt noch viel mehr, was man heute hätte entdecken können. Aber ich denke, wir haben einen schönen Überblick bekommen. Den Welttag der Giraffe, den hat uns die Wiebke Wolf vorhin schon vorgestellt. Und was wir hier noch feiern, ist der Tag der Menschenaffen. Den haben wir am 25. August. Und auch da werden wir hier viele Stände aufbauen. Mhm. Da fokussiert sich das dann natürlich insbesondere auf Asien mit den Orang-Utans und auf Afrika mit den Schimpansen. Aber da wird es dann auch wieder ganz viele Infostände geben und Bereiche, wo man mitmachen kann, wo Spenden gesammelt werden und wo es einfach für die Besucher ganz viel zu entdecken gibt.
Wunderbar. Also jetzt fix in die Kalender eintragen. Welttag der Giraffe, 23. Juni. Tag der Menschenaffen, 25. August. Falls Sie es sich doch nicht aufgeschrieben haben, finden Sie die Infos natürlich wie immer unter www.zoom-erlebniswelt.de. Genauso wie alle anderen Informationen rund auch um diesen heutigen spannenden Tag und das, was in Sachen Artenschutz hier passiert. Björn, dir vielen Dank fürs Mitmachen. Schön, dass du dabei warst.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Genau, das sage ich Ihnen auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.